er noch gesagt, wenn ich das vergesse, dann kann die Technik nichts dafür, die können da hinten Purzelbäume schlagen, dann kommt da nichts mehr rüber. Also, beiseite schieben, wer bist du? Unabhängig vom Thema. Mach dir mal Gedanken, was wären deine ersten Antworten, spontane Antworten? Ich habe in der Woche einen Film geguckt, der mich beeindruckt hat, Overcomer. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Und da ging es um einen Coach, der mit einem Mal so, dem brach alles weg. Und der besuchte jemand im Krankenhaus und der stellte ihm die Frage, wer bist du? Und er zählte ihm halt auf, ich bin Coach. Ja, und wenn man das dir nimmt, ich bin. Und wenn man dir das auch noch nimmt. Und er ging das Stück für Stück durch und irgendwann kam in dieser Aufzählung, ich bin Christ. Und er fragte ihn zurück, sag mal, warum hast du das nicht als allererstes genannt? Warum ist das nicht die eigentliche Identität von dir? Du beschreibst dich über Fähigkeiten, über. Wer bist du? Und wo, wenn wir ehrlich sind, hätten wir das genannt? Christ, Gottes Kind, Nachfolger Jesu, irgendwo. Gehört das zu unserer Identität? Oder mache ich das, was ich bin, an ganz, ganz anderer Stelle fest? Ein Erlebnis. Das Telefon klingelt. Ein Gemeindemitglied fragt an, habt ihr euch als Gemeinde eigentlich schon um irgendeine Sache gekümmert? Meine Antwort war, das weiß ich nicht, ob sich die Gemeinde schon darum gekümmert hat. Aber wieso? Ihr seid doch die Gemeinde. Da hat es mich ja furchtbar in den Fingern gejuckt, weil das ging so in Richtung Gemeindeleitung und ihr müsst doch. Ich habe nur ganz trocken zurückgesagt, nein, du bist Gemeinde. Schweigen am anderen Ende. Und eine Beobachtung, wenn es gut läuft, dann ist das meine Gemeinde. Wenn es schwierig wird, dann ist das die Gemeinde. Und wenn ich was zu meckern habe, dann sind das die anderen. Ihr, vorzugsweise Älteste und irgendwelche Verantwortungsträger. Wie im Fußballverein. Deutschland hat, wir haben gewonnen, die haben verloren. Also man baut eine, das ist ein bisschen laut, das ist ein bisschen hallig, ne? Kannst du ein bisschen von mir wegnehmen. Also wir merken, entweder ist eine Nähe, eine Identifikation mit da oder eine Distanz oder weitergehend jetzt sogar noch ein Stück Kritik mit verknüpft. Ihr, ich weiß nicht, irgendwo hängt er bei mir, irgendwo knirscht er. Oder Momento, genau, es könnte nämlich auch an meinem Bart liegen. Es gibt so eile Hand. Ne? Im Zweifelsfalle war das meine Technik oder unsere Technik oder ihr Techniker. Im Übrigen, ohne die Technik sind wir gleich beim Thema. Du bist Gemeinde. Karin, du bist Gemeinde. Ohne dich läuft hier auch bei mir gleich nicht viel. Also, wie redest du, das habe ich vorhin noch gesagt, wie redest du über Gemeinde? Das ist eine ganz persönliche Frage, sozusagen, überleg das mal, wie redest du von der Gemeinde? Distanziert, mehr mit Kritik, mehr mit Nähe, mit Freude, mit Erwartung. Und da sind wir bei dem, was du schon gefragt hast, warum bin ich eigentlich im Gottesdienst? Warte ich nur darauf, was zu meckern zu bekommen, mich bestätigt zu fühlen oder habe ich wirklich die Erwartung, Gott zu begegnen und einander zu begegnen und vielleicht noch ein bisschen mehr, womit wir überrascht werden. Also, du bist Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ich alles einfangen kann, Volker, du hast natürlich eine Erwartungshaltung aufgebaut. Wow. Aber verfolgen wir und hören wir einmal auf das, was Paulus an die Christen damals geschrieben hat. Und ich glaube, wir werden feststellen, nein, wir wissen das, dass das uns angeht. Nochmal zur Erinnerung, Paulus geht es um das Thema Einheit. Und wenn das ein Selbstgänger wäre, dann hätte er nichts davon geschrieben. Also, willkommen an Bord der Gemeinde, Einheit, herausfordernd. Wie können wir, wie kannst du diese Einheit fördern, stärken? Und hören wir einfach mal rein. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Nicht ohne Grund heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den Menschen Gaben geschenkt. In Klammern, wer da mehr zu wissen will, das lasse ich heute raus. Donnerstag, Bibelgesprächskreis, kommt das auch drin vor. Ich habe den Fokus etwas anders gewählt. Wenn es aber heißt, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, so bedeutet dies doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen ist. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist der Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und Macht. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Ich bin immer wieder begeistert von dem, was ich lese. Wie Paulus seine Pappenheimer damals gekannt hat, wie gut er uns kennt, dich und mich und Christsein und Gemeinde. Und ich habe drei Beobachtungen für mich so als Schwerpunkte herausgearbeitet. Alle leben von der Gnade. Was sind das eigentlich für Menschen, die in einer Gemeinde zusammenkommen, die aufeinandertreffen? Und warum ist es so schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden? Ich habe mal überlegt, wie das wäre, wenn jeder von euch aufschreiben könnte, würde, und jetzt machen wir es noch ein bisschen enger, aufgrund unserer Gemeindeliste, wen er in der Gemeinde dabei haben möchte. Und wen nicht. Und wenn wir dann gucken, was wir aus diesen einzelnen Wünschen für eine Schnittmenge rauskriegen würden. Ich glaube, das wäre ganz schön wenig, was dabei rauskommen würde. Wenn ich mir das, ich nehme das jetzt mal ganz persönlich, wenn ich das so mir aussuchen könnte. Aber wundern wir uns wirklich darüber, wie Gemeinde aussieht? Das ist doch schon, und das ist mitunter so spannend, das ist, guckt in die Familien rein. Haben wir es da nicht im Kleinen, was wir im Großen erleben? Wie man miteinander lebt, die Kinder, die Teens, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die Eltern und Großeltern, was hier alles so an Erwartungen, an Meinungen, an Wünschen, an momentanen Befindlichkeiten aufeinander prallt, geradezu Wahnsinn. Und dann erleben wir so ganz unterschiedliche Phasen in unserem Miteinander. Da gibt es Phasen des Miteinanders, wo man das wirklich schätzt und genießt und ja, es ist toll, wenn ich dann unseren jüngsten Sohn höre, der gerne nochmal mit seinen Eltern in den Urlaub fahren möchte, muss ich sagen, wow, Prädikat, bin ich neugierig drauf. Mal sehen, ob das noch bleibt. Dann das Gegeneinander und aneinander reiben, so in bestimmten Phasen, aber auch als Erwachsene. Ich teile nicht alles von den Eltern und die natürlich auch nicht alles von mir. Oder die Phase des ohne ein anders. Ich brauche dich nicht und das mache ich auch gerne alleine. Selbst in einer Ehe, es gibt auch solche Phasen, dass man sagt, ich bin ganz froh mal für mich sein zu dürfen. Ich bin auch durchaus alleine etwas und trotzdem bleiben wir Familie. Also, und das, was uns als Gemeinde zusammenbringt, so hoffe ich, und zusammenhält und auch immer wieder zusammenfinden lässt, das ist Jesus Christus und das, was er für jeden Einzelnen von uns getan hat. Wir haben es gesungen. Und genau das ist für mich dieses: Gemeinde besteht aus Begnadigten. Das heißt, jeder von uns läuft schief. Jeder von uns läuft nicht so, wie Gott das eigentlich haben will. Wir müssen nicht mehr für unser Versagen, unsere Gottlosigkeit, unsere Feindschaft gegen Gott, unsere Zielverfehlung und gerade stehen. Für all das hat Jesus bezahlt. Und das wisst ihr. Und das geht uns vielleicht auch ganz gut damit. Was soll's? Aber damit sind wir eigentlich auch schon zu einem Miteinander verpflichtet, weil das ist Nenner. Da finden wir uns wieder, auf der Plattform. Aber eben nicht genug. Wir werden auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch begnadete Menschen sind. Das heißt, uns ist etwas geschenkt worden, etwas anvertraut worden. Jesus sorgt für seine Gemeinde. Er stellt so unterschiedliche Menschen zusammen. Er nimmt das in Kauf. Er sagt, ich kann viel besser ohne euch und ich weiß, ihr verzettelt euch und ihr behagt euch. All das geht Jesus ein, dieses Risiko, und sagt, aber ich gebe euch auch das, was ihr braucht. Das ist da. Ihr habt es. Ihr habt es in eurer Gemeinde. Und zwar wirklich, er rüstet jeden Einzelnen aus, dich wie mich auch, und keinen mehr als den anderen. Diese sogenannten Charismen, wo es schon so viel Streitereien gab, was oft zu Spaltung geführt hat. Und doch, es sind Gnadengaben, Geschenke Gottes, nicht Strafen Gottes und nicht Belohnungen Gottes. Wäre auch so ein ganz schräger Gedanke dadurch. Nein, Fähigkeiten, die durch den Heiligen Geist in die Gemeinde gegeben wurden, damit das Gemeinde aufgebaut werden kann. Ich würde jetzt gerne so einen Exkurs machen. Gnadengaben im Schnelldurchlauf. Aber dann wirst du sagen, wie lange habt ihr Zeit? An anderer Stelle. Aber, und das ist gut, jeder Einzelne hat mindestens eine Gabe. Und zwar so, wie es für ihn passt. Also eine Maßanfertigung. Gott weiß genau, was jeder Einzelne von uns, ja, was er uns zumuten kann. Das ist weder eine Über- noch eine Unterforderung. In Klammern, Gleichnis von den anvertrauten Talenten oder Funden. Warum kriegt der eine nur eins, der andere zwei, der andere fünf? Ja, die haben unterschiedliche Möglichkeiten. Und Jesus vergleicht die nicht untereinander, den einen mit den fünfen, und sagt, nur hau rein, du musst genauso viel bringen. Sagt, nee, dir kann ich so viel Belastung zutrauen, aber von dir erwarte ich auch. Das Einzige, was Jesus anguckt, ist, was machst du aus dem, was ich dir gegeben habe? Verbuddelst du das? Setzt du das ein? Deinen Möglichkeiten entsprechend. Das ist das Einzige, was sich Jesus wünscht. Also insofern, Maßanfertigung passt. Und Gemeinde wird damit zu einem Übungsfeld für diese Gaben, zum Aufbau des Gesamtorganismus. So wie du das in der tollen Geschichte beschrieben hast. So, wir brauchen da einander. Und Petrus schreibt es in seinem Brief, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen, da haben wir es wieder, Gnade Gottes. Also, all das läuft hier zusammen, aber nicht nach dem Motto 6 aus 45. Ich präsentiere euch so einen Gabenkatalog und dann darf jeder von euch mal sagen, also da hätte ich gerne und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. Ich kreuze mal an, so frei nach dem Motto. Nein, auch dazu hat Paulus Stellung genommen. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde dienen. Und jetzt kommt es, dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Gehört? Die der Geist ihm zugedacht hat. Nicht die Christian für sich ausgesucht hat oder Volker gerne hätte oder Sabine oder ganz egal wer, die der Heilige Geist mir zugedacht hat, dir zugedacht hat. Also nochmal, keine Über-, aber auch keine Unterforderung. Nicht wir haben den Überblick, nicht wir haben die Wahl. Gott selber ist derjenige und er sorgt dafür, so lapidar sich das anhören mag, das passt. Und das bedeutet auch, dass er die Leute schenkt, die hier genannt worden sind. Die Apostel damals, die wirklich mit Jesus unterwegs waren, das war ihr Merkmal. Die Propheten, die Gottes Wort in die aktuelle Situation hineinsagen. die Evangelisten, die in besonderer Weise Menschen zum Leben mit Jesus einladen, die Hirten und Lehrer. Und all das aber keine Hierarchie, nicht die da oben. Das machen wir ja gerne, die da oben, die Ältesten, der Pastor, was die sich wieder einbilden, die Hamburger Gemeindeleitung, die Bundesleitung, die Diakone, egal wo. Nein, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Verantwortung. Jeder hat von Gott die Platzanweisung, seinen Auftrag, ist ihm gegenüber verantwortlich, setzt sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten für den Aufbau der ganzen Gemeinde ein. Dann an der Stelle auch wieder kurze Pause, einmal Luft holen. Und was machen wir, wenn der ein oder andere sagt, ohne mich? Stellt euch das vor, im Bild eines Puzzles, ich gehe mal aus diesem, oder wir können auch beim Leib bleiben eigentlich, ist ganz egal. Wie merkwürdig es ist, kennt ihr vielleicht, wenn die Hand mal oder ein Arm einschläft oder ein Fuß einschläft. Man hat so blöde gesessen und steht dann auf und eiert so ein bisschen durch die Gegend, kann das nicht belasten. Wenn ein Körperteil ausfällt, dann funktioniert das Ganze nur sehr bedingt. Ich könnte auch sagen Zahnschmerzen, aber ich weiß nicht, ob Zahnschmerzen im Gottesdienst so angenehm sind. Aber ihr wisst, was ich meine. So einfach ist es, man wird mit einem Mal beeinträchtigt. Polke hat es gelesen, wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Leben wir das? Und ich wage mal selbstkritisch auch sagen, beten wir so füreinander? Ist es uns bewusst, wo der eine oder andere Corona hat, beten wir dafür? Wo der eine oder andere auf Wohnungssuche ist, beten wir dafür? Wird es laut oder ist das alles nur so von Mund-zu-Mund-Propaganda? Also all das gehört zusammen. Und wenn du sagst, ich steig aus, dann müsste ich ganz einfach sagen, du fehlst. Man kann ja innerlich und äußerlich aussteigen. Zu sagen, dass es solche Phasen gibt, okay, aber eben halt das andere auch. Und damit das Ganze läuft, ist das für mich eines der entscheidenden Stichworte für gemeindliches Miteinander, für dieses, ja, alle leben von der Gnade, zu sagen, haben wir dieses Vertrauen zueinander, miteinander, zu Gott insgesamt, dass er keinen Fehler gemacht hat, indem er die anderen, den anderen, in diese Gemeinde mit mir zusammen hineingestöpselt hat. Oder Gott, du hast da was falsch gemacht. Ich wüsste das ja besser. Wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich. Das Ganze fokussiert sich für mich in einer kleinen Bitte. Herr, gib mir die Gaben, die für meinen Dienst, für dich und für deine Gemeinde nach deiner Sicht die besten für mich sind. Deine Sicht. Ein erster Gedankenkreis. Ein zweiter schließt sich eng an, nicht auf der Hand, völlig klar. Alle bilden einen Leib. Ich weiß nicht, bei Pflanzen, kennt ihr das vielleicht? Pflanzen, die als Monokulturen angebaut werden, sind oft anfälliger gegenüber Erkrankungen und Schädlingen. Felder mit Monokulturen sind anfälliger für Bodenerosion und müssen aufwendig gepflegt werden. Gemeinde ist keine Monokultur. Also geklonte Christians in einer Gemeinde. Horrorvorstellung. Und jetzt könnt ihr jeden Einzelnen einsetzen. Geht gar nicht. Monokultur. Also Gemeinde wäre noch anfälliger für Krankheiten, für Machtkämpfe, für Uneinigkeit, wenn sie eine Monokultur wäre. Nur das andere leben wir und da reiben wir uns auch dran. Sind wir jetzt besser dran oder landen wir doch bei dem, was wir in der Lesung und in der Geschichte gehört haben? Auge, Ohr, Hand, Fuß, alles in Unterschiedlichkeit. Aber es läuft doch alles darauf hinaus und die Spannung ist Einheit in dieser Vielfalt. Die Vielfalt und dem Zusammenwirken aller in diesem Leib, damit der ganze Organismus als solches lebensfähig, funktionsfähig bleibt. Jeder Einzelne zählt und wird eben doch an seinem Platz gebraucht. Und der Platz, damit meine ich nicht nur die Plätze zählen, so erste Reihe ARD, ZDF oder gemeintlich zu sagen, hinter der Kanzel und Musik und all das, was so erste Reihe. Nein, in allen Bereichen. Und mein Respekt gilt vor allen Dingen denen, die so viel hinterran tun. Wenn da jemand hinterran, nachdem alle raus sind, noch einmal alles abputzt, alle Flächen säubert, alle Handgriffe nochmal sauber macht. Ich sitze schon im Auto, ich fahre nach Hause, wunderbar, tolle Sache. Und die Praxis, sie sieht oft anders aus. Und ich kontrastiere einmal, um den Blick für das Problem zu schärfen. Wir engagieren uns punktuell in der Gemeinde, arbeiten intensiv an einer Sache voll und ganz mit. Wir würden vielleicht sagen, das ist mein Baby, das ist mein Ding dafür. Da kannst du mich nachts irgendwann rausklopfen, rausklingeln und sagen, und ich bin da, von jetzt auf gleich. Aber natürlich, von der Motivation her ist das mit Sicherheit klasse. Aber es stimmt nicht, es ist nicht mein Ding. Es ist sein Ding, Gemeinde. Und Gemeinde wird damit dann nämlich auch zu unserem Ding, wenn ich das mal so frech sagen soll. Es gibt so einen alten Gemeindeschlager, singen wir im Normalfall nicht mehr. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Da geht es mir durch und durch. Das vergessen wir, glaube ich, ganz, ganz oft. Wir arbeiten für den Herrn der Gemeinde und das heißt auch, unser Einsatz ist nicht der alleinige, ich bin nicht der Wichtigste, sondern ich bin mit anderen zusammen. Und in vielen Gemeinden, das kann ich so pauschal sagen, kreiselt es. Wir haben den Hauskreis, den Bibelgesprächskreis und. Wir sind stolz auf unsere Kreise und oft zu Recht, aber wir dürfen den Blick für das Ganze nicht verlieren. Und mir kam ein Vers in den Sinn, ganz anderer Zusammenhang, aber ich lerne ja in der Bibel auch, manchmal darf man sowas auch tun, haben die Altvorderen auch mal gemacht. Jesaja 53, wir alle irrten wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Wenn ich nur auf das gucke, was ich mache, dann galoppiere ich mich, dann verlaufe ich mich. Also das, ne, wenn jeder nur sein Ding macht, dann ja. Und wir brauchen den Blick für das Detail und für das Ganze. Also beides. Und zwar den Blick für die gemeinsame Vision. Ich habe die beiden Bilder jetzt direkt zusammengebastelt. Also einmal auf der rechten Seite dieses auf die Vision kommt es an. Habe ich nur den Blick für den Stein, den ich behau, den kleinen Platz, den ich einnehme. Wenn du fragst, der andere sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster, Horizont schon etwas weiter. Und der andere sagt, nee, ich baue eine Kathedrale, der behaut einen Stein, genauso wie der erste auch. Und doch zu sagen, ich habe den Blick für das Ganze. Ich arbeite mit, um das jetzt mal wirklich ganz aufzuziehen, was machen wir eigentlich, Leute? Wir arbeiten am Reich Gottes. Das ist eigentlich der große, große Horizont. Und ich mache, oder du machst so einen klitzekleinen Teil davon. Und dann so etwas, ich habe mich gefreut, bei meinem ersten Gang hier durchs Gemeindehaus. Ich habe das gelesen, ich habe mich drüber gefreut und ich habe mich drüber geärgert. Tja, warum? Weil bekanntlich, das ist meine Erfahrung eben halt leider auch aus den unterschiedlichen Gemeinden, Ich kenne das Ding mit der Bezeichnung Gemeinde mit Herz. Gemeinde mit einem Herzen für Gott, Gemeinde mit einem Herzen für einander, Gemeinde mit einem Herzen für die Menschen außerhalb der Gemeinde. Das ist das Gleiche in Grün. Das ist gut, ja. Aber wenn ich bei einem von euch, ich sage das jetzt auch mal so spitz, nachts um 2 anrufe und euch danach gefragt hätte, hättet ihr mir das erzählen können? Ich wage mal zu behaupten, die wenigsten. Leben wir das? Du bist Gemeinde. Lebst du das? Lebe ich das? Wo kommt das ins Leben rein? Wo prägt das unser Gemeindealltag? Da merken wir, eine Vision ist nicht alles. Sie kann Wandschmuck, sie kann Buchstabe, sie kann Absicht sein. Aber Gemeinde ist ein Organismus, der ist lebendig und in Bewegung. Das heißt, wir brauchen, das muss immer wieder ins Leben rein. Ich sage nicht, das hängen wir ab, das decken wir zu, da kommt was Neues hin. Nein, ins Leben braucht das. Und das heißt, es braucht deine Hand, deinen Fuß, deinen Mund, dein Auge, dein Ohr, dein Herz, damit das da reinkommt. Ein Leib, das ist der von Jesus Christus selbst gegebene Rahmen für seine Gemeinde, für unsere Mitarbeit, für deinen Platz und deinen Einsatz. Und damit muss auch alles, was geschieht, zum Wohl dieses Leibes geschehen. Aber, und da kommt noch etwas Wichtiges hinzu, nicht mit Fremdbeurteilung. Das, was du da machst, das schadet dem Leib. Oder du willst dich doch nur profilieren. Das heißt, ich beurteile das, was die anderen machen. Es braucht eine gesunde Selbstreflexion. Ist das, was ich tue, dem Leib der gesamten Gemeinde dienlich oder schadet es eher? Will ich mich in den Mittelpunkt rücken? Ich bin nicht Jesus. Und ich war ja in dieser Woche auf theologischer Woche in Eversbach, zwar nur per Zoom, aber ich möchte was euch weitergeben, was mir zwischendurch wirklich so wie ein Geistesblitz von Gottes Geist: Du bist nicht der Messias. Du bist nicht derjenige, der die Stade Gemeinde prägt, rettet, wie auch immer. Und das kann jeder Einzelne für sich klein denken. Das sind wir nicht. Das ist Jesus. Es ist keiner von uns. Wir sind nicht die Hauptpersonen. Auch wenn wir vielleicht klare Vorstellungen davon haben, wie der Laden läuft oder besser laufen könnte. Hey, aber eben der Leib, den wir bilden, ist der eine Leib durch Jesus und um Jesu willen. Und das heißt, das funktioniert nur, wenn ich mich einordne, meinen Platz finde und ausfülle, mich unterordne um Jesu willen. Und um dieses einen Leibes willen. Also es geht nicht um die Frage letztendlich, was bringt mir meine Mitarbeit, sondern was trägt meine Mitarbeit zum Bau der Gemeinde Jesu bei. Und das funktioniert nicht in einem losen Miteinander, sondern nur durch eine feste, vertrauensvolle Verbindung zu Jesus und zueinander. Vertikale, horizontale, beides gehört zusammen. Du bist wichtig. Ich betone das nochmal. Du bist wichtig. Und jetzt, egal ob du Querdenker bist, also jetzt nicht in dem öffentlichen Sinne, aber so, egal ob du bequem bist, ein guter Freund von mir, ich habe damals gesagt, den hätte ich gerne im Ältestenkreis, weil der wirklich quer denkt, anders denkt. Nein, du gehörst dazu. Aber der andere auch. Und die andere genauso. Das heißt, all das zusammen. Alle bilden einen Leib, und wenn du da jetzt einen von rausnimmst, dieses Bild, mich begleitet es. So, und jetzt noch einmal, ich weiß, die Zeit, mit mir geht es heute durch, ich werde mich beschränken. Alle sollen wachsen. Ich weiß nicht, wer von euch die Blechtrommel kennt, von Günter Grass. Wer die liest, der begegnet unweigerlich dem Ich-Erzähler Oskar Matzerath. Das Besondere an ihm ist nicht unbedingt die Blechtrommel, die er zur Freude oder zum Missfallen anderer Leute spielt, sondern dass er im Alter von 3 Jahren beschlossen hat, ich will nicht mehr wachsen. Und er beschreibt die Welt ja aus der Perspektive eines ewigen Kindes. Biologisch ist das normal, aber wie sieht es sonst aus mit unserem Wachstum? Wir wachsen, wir reifen. Wir machen körperlich eine Entwicklung durch und hoffentlich geistig genauso. Aber gilt das auch für unser Christsein? Wächst du noch als Christ? Ist das Frage zu persönlich gestellt? Wächst du noch als Christ? Der Missionstheologe James Engel hat 1975 eine Skala, die sogenannte Engel-Skala, veröffentlicht, die veranschaulichen sollte, und zwar das, dass wir oft so denken, Evangelisation, der entscheidende Punkt ist der Nullpunkt. Das heißt, wir arbeiten als Gemeinde darauf hin, dass jemand ja sein Leben Jesus übergibt und dass er dann an Jesus Christus glaubt. Das heißt also, bis dahin sind wir unterwegs. Und all das andere, das können Schritte dahin sein, es ist schematisiert. Aber dann hinterher kann es ja weitergehen. Begreifen der Konsequenzen des Glaubens, Integration in die christliche Gemeinde, die Entdeckung der geistlichen Gaben, geistliches Wachstum, Heiligung und nicht zu vergessen, da ist auch noch so ein Pfeil in die Richtung. Da ist noch Luft nach oben. also, das heißt, es reicht nicht aus, als Christ irgendwo einen gewissen Status quo erreicht zu haben. Es reicht nicht aus, als Gemeinde mehr oder weniger gut miteinander auszukommen, sondern die Frage ist eben halt, wächst du noch oder stagnierst du schon? Ja, da bin ich einen zu weit gegangen, die habe ich zusammengebunden, aber egal. Unsere Arbeit ist noch nicht getan, unsere Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Deine nicht und meine auch nicht. Als Pastor habe ich null, absolut null Vorteil, sondern Paulus verfolgt das Ziel und das ist das, was ich hier eben, dieses immer mehr und immer besser, so hat er es beschrieben, im Glauben immer mehr eins zu werden. Als Gemeinde, immer mehr eins zu werden. Haben wir das schon? Hand aufs Herz? No. Da ist noch ein guter Weg vor uns. Und miteinander Christus immer besser kennenzulernen, haben wir das? Miteinander, nicht Einzelne, sondern wirklich miteinander. Also Ziel ist eine gesunde geistliche Reife, ein mündiges Christsein. Paulus verwendet hier zwei Begriffe, einmal oder Bilder aus der Seefahrt und eigentlich vom Würfelspiel. Das heißt so, in der Seefahrt dieses Hin und Her geschaukelt werden. Es gibt ja Leute, die werden seekrank. Gibt es das geistlich auch? Werden wir geistlich auch seekrank? Werden wir hin und her geworfen von anderen Meinungen, von Dingen? Oh ja. Oder im Würfelspiel, und da geht es um betrügerisches Würfelspiel, das heißt, dass Menschen sich von anderen Meinungen verführen lassen. All das, was sagt Paulus, nein, das ist nicht Ziel. Ihr sollt sicher sein, ihr sollt euch eurer Meinung als Christen gewiss sein, ihr sollt heranreifen. Und genau das hat er im Blick, das ist sein Wunsch. Und da merken wir, da braucht es noch was. Wenn jeder Einzelne seine Aufgabe am Leib Christi in der Gemeinde erfüllt, dann wächst der Leib, die Gemeinde geistlich und in Klammern vielleicht, auch zahlenmäßig. Aber es ist kein Wachstum auf Kosten anderer, kein Wachstum in Konkurrenz zu anderen, da ist kein Leistungsdruck damit verknüpft, kein Schielen und kein Neid im Blick auf andere, sondern Basis für das Ganze ist die Frage, dient das, was ich denke, was ich rede, was ich tue, dem Aufbau der Gemeinde? Hatte ich das da? Doch, genau. Dient das, was ich denke, rede und tue, dem Aufbau der Gemeinde. Und im besten Falle meiner Gemeinde. Ich wage nochmal Mario Barth mit reinzubringen. Das ist mein Laden. Die Gemeinde, mit der ich mich identifiziere. Auch wenn ich das vielleicht den einen oder anderen lieber habe oder nicht so lieb oder was auch immer. Aber Leute, da kann man dran arbeiten. Wir können uns füreinander interessieren. Wir können uns neu dafür entscheiden, wie in einer Ehe auch zu sagen, ich sage ein Ja zu dir. Ich reibe mich an dir, aber Jesus hat dich dazu, in diese Gemeinde gestellt. Wer bin ich zu sagen, du gehörst nicht dazu? Das sage ich ja nicht. Das denke ich ja vielleicht nur. Aber auch an der Stelle. Also, kurz gesammelt, zusammengefasst. Du bist Gemeinde, das heißt, du bist begnadigt und begnadet. Halt's fest. Du gehörst dazu. Möchte ich dir zusprechen. Du gehörst dazu, so wie du bist. Kompliziert, einfach, freundlich, vielleicht verschlossen. Du gehörst dazu. Und du kannst wachsen. Und von Jesus her müsste ich sagen, du sollst wachsen. Du musst wachsen geradezu. All das. Du bist Gemeinde und wenn du wächst, wächst die Gemeinde mit. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich stehe immer wieder erstaunt davor, was du für unterschiedliche Leute in einer Gemeinde zusammenbringst. Was für ein wahnsinniges Puzzleteil das ist, bis wirklich jeder seinen Platz hat. Und dass wir dann auch noch harmonieren und nicht irgendwo gegeneinander arbeiten oder an Lähmungen, wie auch immer, leiden, sondern ich bitte dich, dass du uns so zusammenfügst, dass wir dir die Ehre geben, dass es nach außen hin dringt, dass da Leute sich gefunden haben durch dich, die miteinander in die Stadt hineinwirken, die einander annehmen als Ergänzung und nicht als Strafe. Danke, dass du uns so in dieser Vielfalt zusammenstellst. Herr, und ich weiß, das ist Arbeit für mich, das ist Arbeit für uns. Schenk du uns Mut, Hoffnung, Perspektive, dass wir es miteinander wollen. Und dann kommst du zum Zug. Dann stehst du im Mittelpunkt. Dann kannst du uns gebrauchen und dann haben wir Platzanweisung von dir. Schenk du uns einen funktionstüchtigen Körper, der dich ehrt, weil wir zu dir gehören. Du bist das Haupt und zu dir hin wollen wir wachsen. In Jesu Namen.